Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots nach Woche 3. Ein wenig verzögert, normalerweise peilen wir immer den Mittwoch an, aber diesmal ist es der Freitag geworden. Wir schieben es einfach mal auf die tiefe Unzufriedenheit, die wir erfahren haben nach dem, Debakel gegen die Lions, 28-10 verloren. Das ist der Stand der Dinge, die Patriots stehen mit 1-2 da, in der Art und Weise ungewohnt. Zwar kommt es häufiger vor, dass die Patriots langsam in die Saison starten, 2-2 den September beenden, aber zwei Spiele in Folge verlieren, das ist dann doch immer so eine Sache. Und vor allen Dingen halt auch gegen die Lions, die ja viele offensive Waffen wohl haben, aber irgendwie so generell als Team nicht so richtig respektiert werden. Und deswegen sind wir ein wenig unzufrieden und ein wenig später da. Aber ich bin wie immer da mit Felix. Hi Felix.
Hi, sind wir nicht eigentlich heute erst da, weil wir gestern noch das Thursday Night Game abwarten wollten und gucken wollten, ob die Rams besser sind als die Patriots?
Ja, nein.
Hat sich bewahrheitet, oder?
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Nee, im Moment muss man da schon ein sehr extremer, fanatischer Fan sein, also im wahrsten Sinne des Wortes Fan sein, um das zu behaupten. Ich würde nicht das Potenzial absprechen, dass die Patriots noch in der Lage wären, besser zu werden als die Rams im Laufe der Saison. Aber Stand jetzt sind sie es wohl nicht.
Offensichtlich.
Ganz vorsichtig formuliert. Ja, was machen wir heute in der Folge? Ihr kennt das ja von uns. Ich glaube, Felix und ich haben beide nicht so viel Lust, so tief in das Spiel reinzugehen, wie wir es sonst immer tun.
Ja, wir müssen aber drüber sprechen, ne? Wir können es jetzt
lassen. Wir lassen es nicht komplett außer Acht, das stimmt schon. Aber vielleicht ist da dann nicht so der Fokus drauf. Vielleicht eher so ein bisschen um das Drumherum reden. Was kann Josh Gordon als, als Auserwählter, als Neo bringen, ist Brady sein Morpheus und Edelman dann Trinity und was gibt's sonst noch alles so? Wer ist Cypher? Cyrus Jones vielleicht?
Wer ist Matthew Slater?
Der Operator.
Ja, genau. Also.
Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Für alle, die es nicht wissen, das sind alles Matrix-Referenzen, falls ihr den Film nicht gesehen habt.
Welche Überschrift würdest du dem Spiel geben? Panikmode, alles nicht so schlimm, Hail Mary bis Woche 4, dann ist Edelman zurück oder Ende einer Dynastie?
In einer Dynastie noch auf keinen Fall. Es wäre ein sehr wichtiger Teil auf dem Weg zum Ende der Dynastie. So kann man es vielleicht sagen. Wie würde ich es nennen? Bereit machen, embrace for impact? Vielleicht so? Also bereit machen für den Aufschlag?
So the day after tomorrow, wenn wir jetzt im Filmgenre bleiben?
Ja, vielleicht. Ja? Irgendwie sowas, das könnte so in die Richtung gehen. Also es ist, ich war letzte Woche so sauer nach der Niederlage gegen Jacksonville, aber das war halt ein Spiel, wo man sich auch damit abfinden konnte, dass man verliert, weil die halt auch ein Contender sind und einen starken Kader haben und speziell eine starke Defense und da konnte man damit sich noch abfinden, verloren zu haben. Aber die Lions sind halt schlussendlich eher so ein Team, dass die Patriots regelmäßig den Popo versohlen. Also einfach so ein klassisches Team, so die schlägt man halt und geht weiter, ne? So in der Regel ohne großes Spektakel und immer gibt's auch mal wieder so Stinker. Gegen solche Teams, das machen die Patriots eigentlich auch ganz gerne mal, dass sie so ein Spiel in der Saison halt in so unverständlicher Art und Weise verlieren. Aber dass es halt direkt nach Jacksonville kam, das es lässt halt einfach grundsätzlich am Team zweifeln, ne?
Ja, wir haben ja auch bei Twitter hatten wir auch ein paar Diskussionen und einige von euch haben sich ja auch netterweise dazu Wort gemeldet. Und da ist im Grunde genommen auch das ganze Spektrum abgebildet, also von Leuten, die sagen, okay, ist jetzt wirklich Ende, Panikmodus angesagt, andere, die sagen, okay, immer mit der Ruhe, es war Woche 3, wir haben noch ein paar Spiele vor uns, wir können darauf vertrauen, dass es auch wieder besser wird, wir haben ähnliche Verluste schon gesehen, auch in den vergangenen Jahren und auch vor vielen, vielen Jahren haben wir schon ähnlich schlechte Spiele mal gesehen. Das Problem ist halt, das, was ich aus dem Spiel mitnehme, ist die Frage, wie gut ist das Team wirklich? Ich weiß es einfach noch nicht. Und vor allen Dingen das, was Bill Belichick auch gesagt hat, er versteht nicht, warum die Execution nicht da ist. Für mich ist das ein anderes Wort für das, was ich auch nach dem Jacksonville-Spiel schon sagte, eine mentale Frage und eine Konzentrationsfrage und die Frage, ob alle wirklich voll reingehen und ihr Bestes auch geben oder ob es da irgendwelche Schalter noch gibt, die man irgendwie umlegen müsste. Weil das ist so das, was ich einfach mitnehme aus diesen Spielen. Es fehlt mir einfach so ein bisschen an einem Spiel bisher, was ich von den Patriots in der Saison gesehen habe, in dem man wirklich sagen kann, alle haben wirklich auf ihrem Niveau gespielt. Also alle haben wirklich das geliefert, was sie liefern müssten. Wenn man dann verliert, kann man sagen, okay, das Team ist vielleicht nicht gut genug, aber das habe ich nicht gesehen und das ärgert mich so ein bisschen. Und das, da frage ich mich halt, okay, wie geht's weiter? Wie kriegen die Patriots das hin, dass da der Schalter so ein bisschen umgelegt wird? Und dann habe ich mich auch gefragt, wenn das erste Spiel, denn sie haben jetzt die beiden Spiele on the road verloren, also in Detroit, in Jacksonville. Wie wäre das erste Spiel ausgegangen, hätten sie das in Texas, in Houston gespielt? Hätten sie das vielleicht auch nicht gewonnen? Ist es vielleicht dann auch eine Frage von Homefield? Sind sie auf, weiß ich nicht, außerhalb von Gillette nicht so, ja, up to date, was den Kopf angeht? Also das sind so Fragen, die ich mir stelle. Deswegen bin ich nicht im Panikmodus, weil ich mir denke, das kann man ändern. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie schwierig. Und wenn selbst Bill Belichick das offen sagt, habe ich schon so ein bisschen Zittern.
Ja, gut, ich meine, das Gute daran wäre, wenn das wirklich der Grund ist, das ist etwas, das kannst du halt noch korrigieren. Ne? Das ist halt nicht erst, du kannst jetzt nicht einem Hightower irgendwie 20 Pfund Muskelmasse auf Rippen legen oder auf die Schultern oder auf die Brust und dann sagen, so, jetzt werd mal irgendwie Edge Rusher oder sagen ihm irgendwie schneller machen oder so. Das kannst du nicht machen. Du kannst aber halt an der Herangehensweise, an der mentalen Schnelligkeit vielleicht, da kannst du halt dran was noch machen. Ne? Also wenn das wirklich der Grund wäre, dann wäre ich nicht so unzufrieden. Ich habe halt eher so ein bisschen die Sorge, dass es ist Talent fehlt, also speziell in der Defense. Also sie wird komplett überlaufen, hat es tatsächlich den Lions ermöglicht, nach 70 Spielen ihnen wieder einen 100-Yard-Rusher quasi zutage gebracht. Und das ist, das ist etwas, wo wir eigentlich dachten, dass die Run-Defense diese Saison stark sein sollte. Ne? Gut, nun Trey Flowers hat gefehlt, aber Keonta Davis lässt sich immer noch überlaufen. Danny Shelton hat selber in einem Interview jetzt auch unter der Woche gesagt, dass er sehr viel, sehr stolz ist, gerade auf das Laufverteidigen, was er so liefert. Ne? Dass das so seine Paradedisziplin ist und dass er da sehr ärgerlich darüber ist, dass es im Moment so schlecht läuft. Und das sind Sachen, die nicht gut sind, ne? Wenn du dann wirklich auf den Lauf noch extra Ressourcen verwenden musst, dann ist das für das Passspiel auch noch wieder schlechter und ein Passrush ist dann die nächste Sache, wie ich gerade schon sagte, Trey Flowers hat gefehlt, ich glaube, er war jetzt wieder im Training diese Woche, ne? Das heißt, er wird wohl spielen, bei Chung bin ich mir nicht so sicher, das habe ich nicht gesehen, hast du das gesehen?
Nee, der hat auch von unserer großartigen Ärztin, der wir ja folgen bei Twitter, hatte ich jetzt auch nichts Positives zu Chung gehört. Also Flowers sieht besser aus als Chung. Muss man vielleicht dann auch sagen, im Moment jetzt, Stand jetzt, wie die Patriots auftreten, ist er vielleicht auch der von beiden, der vielleicht etwas wichtigere Spieler.
Ja, ich hätte das ja beides so ein bisschen pupuht, dass die beiden nicht spielen. Ne? Ich habe ja gesagt so, ja okay, ist nicht so schlimm. Anscheinend war es doch schlimm. Oder das Team ist generell einfach so scheiße, dass es keinen Unterschied macht, ob die beiden spielen oder nicht. Ne? Davon wollen wir jetzt aber mal nicht ausgehen.
Die Sache ist ja auch, sind die Patriots oder scheitern sie so ein bisschen wieder an dem eigenen Anspruch? Müssten sie vielleicht das Ganze simplifizieren, weil die Spieler, die sie jetzt besonders in der Defense haben, ist nicht vielleicht nicht hinbekommen? Also wir hatten ja letzte Saison häufig oder lange drüber gesprochen, über Stephon Gilmore, der große Einkauf in der Offseason, der eben Probleme hatte, dass die Defense zu verstehen, vor allen Dingen das Zone-Konzept, was die Patriots laufen, was nicht einfach ist und was mit Sicherheit komplexer ist als bei vielen anderen Verteidigungslinien in der Liga. Und wenn sie jetzt eben neue Spieler geholt haben, andere Spieler abgegeben haben, haben sie deutlich mehr Umbruch gehabt in der Defense jetzt und vielleicht ist das auch ein Problem, dass man gedacht hat, okay, die können das adaptieren, aber vielleicht müssten sie da vielleicht auch nur mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, vielleicht müssen wir es doch wieder ein bisschen simpler gestalten für unsere Spieler.
Ja gut, das wird ja wieder dann der Sache quasi dienlich sein, dem Argument zu sagen, dass die Patriots im Laufe der Saison besser werden, ne? Dass halt neue Spieler sich besser in die Defense orientieren können. Gerade bei dem einen Touchdown, den Gilmore abgegeben hat, das hatte haben die Kommentatoren im Englischen auch irgendwie angesprochen, dass es schon so ein bisschen so wirkte, als wenn Gilmore davon ausgehen würde, dass Harmon, war das Tate?
Nee, das war Galloway, glaube ich. Galloway.
Galloway, ja. Dass er den quasi übernimmt, ne? Und da dann halt so eine mentale Fehler halt war. Also entweder hat Gilmore den Fehler gemacht und ist davon ausgegangen, dass Harmon halt ihn übernimmt, oder Harmon hat nicht geschaltet und hat ihn nicht übernommen.
War für mich ein klarer Fehler von Harmon. Also als er hatte die, die haben, glaube ich, mit einem tiefen Safety auf dem Spiel, in dem Spielzug gespielt. Centerfielder war Harmon, der im Grunde genommen niemanden. Die Grundregel ist, du darfst in dem, wenn du die Position spielst, niemanden an dir vorbeilaufen lassen. Egal was. Und er hatte die Möglichkeit, und man sieht ja auch in dem Spielzug, dass Gilmore quasi auch noch die Hand hebt, also quasi noch signalisiert zu Harmon, übernimm. Weil das eben das Konzept war. Und das hat Harmon total verpennt. Ich weiß nicht, wo er da hingelaufen ist. Und Gilmore hatte ja noch fast nochmal aufgeholt, obwohl er da ja wirklich einige Yards verloren hat. Aber das war ein klarer Fehler von Harmon, der mich in dieser Saison bisher auch wirklich nicht, nicht sehr überzeugt.
Ja, es ist übrigens interessant, wie viel Geld die Patriots auf die Defense aufgeben, ne? Vor allen Dingen auf das Secondary, ne? Also du hast mit Gilmore einen, der das meiste so Top-Cornerback-Gehalt verdient. Dann hast du mit McCourty einen, der Top-Safety-Gehalt verdient. Dann hast du mit Chung, der hat auch ein bisschen mehr Kohle jetzt bekommen. Der ist bei 4,4 dieses Jahr. Okay, das ist jetzt nicht so super viel. Aber auch Harmon, der auch um die 4 Millionen verdient. Und ja gut, Rowe ist noch in seinem, ist er noch in seinem Rookie-Vertrag? Ja, das müsste noch in seinem Rookie-Vertrag sein, ne?
Nee.
Okay.
Eric Rowe ist nicht mehr im Rookie-Vertrag.
Nee, ich glaube schon. Nee. Ja, doch. Das ist doch jetzt sein viertes Jahr, oder?
Eric Rowe?
Ja, ich meine schon. Ja, 2015 ist er gedraftet worden. Krass. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt so direkt drüber nachgedacht hätte, nicht so speziell, dann hätte ich, glaube ich, auch gedacht, dass er schon länger dabei ist.
Ja, hast recht.
Aber, ne, okay, der nicht, aber du hast dann noch den anderen McCourty, J-Mac, der,
J-Mac.
Ja, so nennt er sich doch selber, Mann.
Ja, ist ja gut.
Der verdient halt auch nicht schlecht, ne? Also du hast schon echt eine Menge Geld im Secondary stecken und dafür, ja, also dem wird es nicht gerecht, ne? Muss man mal ganz klar so sagen.
Genau.
Und jetzt haben wir Passwash hin oder her, ne? Aber
jetzt haben wir diese Woche auch noch ein tragisches News-Item ist gedroppt. Rex Burkhardt auf der einen Seite und auf der Defensive-Seite Bentley auf IR gelandet, können jetzt nach der neuen Regel, die dieses Jahr eingesetzt wurde, nach 8 Spielen zurückkehren. Aber gerade Bentley, ja, wir haben auch nach dem Spiel, Christian, ja, nach dem Detroit-Spiel gesprochen und du meintest auch, Bentley hat dich auch nicht überzeugt in dem Spiel. Du hattest auch recht, also die Interception, die er quasi abgegriffen hat, war mehr der Fehler von Matthew Stafford, als dass es sein großes Können war, denn eigentlich hatte Wilson ihn in der Route schon geschlagen.
Ja, geschlagen nicht ganz, aber er war halt, also Coverage für einen Linebacker war in dem Moment schon gut, ne? Also das finde ich schon.
Ja.
Aber
na gut, auf jeden Fall ist er jetzt raus. Ja. Und jetzt haben wir Linebacker, also letzte Woche haben gespielt Bentley, Hightower natürlich, Roberts hat einiges gesehen, Van Noy natürlich. Ja, Grigsby so ein bisschen King, aber ja, im Special Teams, jetzt sind wir runter.
King denn Linebacker? Ich dachte jetzt immer gedacht, er wäre ja so ein Defensive Back.
Ja, es ist converted, ne? Also es ist gestartet als Safety, hat dann aber im College auch schon mal Linebacker gespielt und bei den Patriots ja eigentlich als Special-Teamer. Wir haben ihn ja in der Preseason noch häufiger gesehen auf der Linebacking-Position, da haben sie ihn ausgesucht. Ich dachte dann so, yes, jetzt haben die Patriots so ihren eigenen Hybrid Linebacker-Safety rangezogen, aber hat nicht unbedingt das erfüllt, was wir in anderen Teams so sehen, jetzt beispielsweise Atlanta etc. Aber jetzt sind wir runter und haben jetzt im Grunde genommen nur noch Hightower, Roberts, Van Noy und wie die gerade im angesprochenen Grigsby und King.
Ja, und Hightower sieht jetzt auch nicht gerade ganz so fit aus, ne?
Nee, absolut nicht.
Ja, das ist, ja, stimmt, lass mal ein bisschen zur Struktur rübergehen. Jetzt haben wir schon etwas länger hier so ein bisschen frei geredet. Lass uns doch das Spiel damit abhaken, dass wir unsere Good, Bad und Injured.
Ah, ja, sehr gut.
Machen.
Ich habe so viel bei The Good.
Nicht. Ich würde uns als Prämisse vorausschicken, dass wir nicht mehr als 5 jeweils auf eine Liste packen und mindestens eine Person auf eine Liste. Okay?
Ja, okay. Großartig.
ja, hast du denn spontan einen guten?
Ja, ich habe einen guten. Und zwar Sonny Michel. Wenn viele gesagt haben, er hat viel verpasst, hat einige Bälle nicht gefangen aus dem Backfield, er hatte nicht die Explosivität, die sich viele gewünscht haben. Ich fand ihn aber trotzdem gut. Er hat mich überzeugt. Er hatte 50 Yards, 3,6 im Average, ist jetzt nicht, Entschuldigung, großartig. Aber er hat nicht viel Zeit gehabt, diese Offseason. Er war, wie wir wissen, sehr lange verletzt. Er wird jetzt reingeworfen und muss relativ viel aufnehmen momentan. Besonders mit der Verletzung von Burkhardt jetzt wird er noch mehr Spielzeit bekommen, weil James White ist einfach nicht der Running Back, den wir kennen, beziehungsweise der Running Back, den wir in den letzten Jahren gehabt haben in Dion Lewis, LeGarrette Blount etc. Das heißt, das kann James White überhaupt nicht. Das muss Sonny Michel jetzt übernehmen. Und dafür fand ich ihn gut und ich glaube, dass er da auch drauf bauen kann und weiter besser werden wird und dann würden vielleicht auch die Stimmen endlich mal verschwinden, die sagen, dass er ein absoluter Fehlinvestition in der ersten Runde war.
Ja, das ist meines Erachtens auch eine total bescheuerte Aussage, jetzt schon zu sagen, so, das war eine schlechte Entscheidung, den in der ersten Runde zu draften. Zumindest auf Grundlage der ersten Spiele, weil, wie du gerade schon richtig angemerkt hast, er hat halt einen sehr, sehr großen Teil des Training Camps verpasst und ist jetzt wirklich so sein erstes, vielleicht zweites Spiel gewesen, wo er richtig aktiv war. Und wenn man in den ersten beiden Spielen ein passables Ergebnis abliefert, finde ich das insgesamt positiv, ne? Weil in der Regel gibt's halt schon eine Steigerung, die zu vermerken ist. Und wenn man von dort aus steigert, nicht wenn man von ganz schlecht steigert, sondern von mittelmäßig sich steigert, dann ist es am Ende ein gutes Ergebnis meistens. Insofern würde ich halt auch aus den Gründen tatsächlich Michel auch dort auf die Liste packen. Anderweitig würde ich mich jetzt echt schwer tun. Also, ne, ich wüsste da jetzt nicht, wen ich da besonders rausheben sollte. Ich fand, Tom Brady hat jetzt auch nicht wirklich gut ausgesehen immer. Mhm. Die Interception und der Grounding Call, das weiß ich nicht, ob das, kann ich mich nicht entscheiden, ob das irgendwie Trotz war oder was übersehen hat oder, nein, ich weiß es nicht, irgendwie, aber da war ja auch schon irgendwie Verzweiflungsmodus angeschaltet, insofern das ist auch nicht mal alles so repräsentativ, ne?
Absolut.
Ja, dann war das schon Tom Brady auf die Badliste?
Ja.
Vielleicht schon den Übergang. Vielleicht nicht unbedingt, aber weil er hat ja auch nur, er kann auch nur arbeiten mit dem, was auf dem Feld ist, ne? Und das war ja nun auch nicht viel, wirklich viel.
Nee, vor allen Dingen, wenn man sich eben anguckt, also ich meine, schade, obwohl, nee, wir sind ja noch beim Guten, ich gehe noch nicht zum Schlechten. Oder hast du noch, oder was anderes Gutes? Ich meine, Bentley, ja, hat gut gespielt, muss man sagen. Also er ist auch gut reingekommen. Ist jetzt halt einfach schade, dass er für, ja, wahrscheinlich mindestens mal 8 Spiele fehlen wird. Und ja, ich weiß es nicht. Meinst du die,
ja, ob sie zurückkommen, ne? Das Problem ist jetzt, mittlerweile haben wir so viel auf der Injured Reserve, die wir eigentlich alle gerne wieder hätten, ne?
Ja, man weiß schon gar nicht mehr, wer da alles drauf ist.
Ja, Burkhardt, der wird nicht wiederkommen, aber wir haben noch Duke Dawson, der durchaus interessant werden könnte. Ich weiß aber halt nicht, inwiefern er noch irgendwie beisteuern kann, wenn er wirklich so die halbe Saison verpasst, ob er dann als Rookie reinkommen kann und dann noch wirklich was reißen kann, ist so ein bisschen die Frage. Na, also ich hatte zu Beginn der Saison gedacht, so ja, okay, vielleicht kann er noch zurückkommen und contributen, verdammt nochmal.
Beitragen?
Aber mittlerweile... Ja, beitragen, genau.
Aber seinen Beitrag leisten.
Und seinen Beitrag leisten, okay, in Ordnung.
Schreibt auf.
Ja, Wörterbuch.
Sehr gut.
Nein, aber wir haben noch der Christian Sam, der ist aber, glaube ich, schon im Training Camp auf die Liste gekommen. Das heißt, er wird nicht zurückkommen können.
Isaiah Wynn auch, ne?
Genau, der hat ja Achillessehne gerissen. Der wird auch nicht in der Lage sein zu spielen. Also Duke Dawson ist möglich, dann ja, Bentley und Burkhardt, ne? Die drei im Prinzip, die drei sind interessant.
Ja.
Wir wissen aber nicht genau, was wir haben, ne? Nee, also bei Bentley ist, glaube ich, auch noch nichts weiter raus.
Nee, und auch Strange, also es gibt da, man findet auch überhaupt keine Bilder, keine Videos von dem Spiel. Also irgendwie nach einem Spielzug, relativ zu Ende des Spiels gegen Detroit, ist er runter vom Feld, aber ich konnte da jetzt nichts erkennen. Also ich habe keine Ahnung, was da gewesen ist.
Ja, und auch Burkett kann wiederkommen. Ne? Es ist zwar schon fraglich, wenn du in so kurzer Zeit zwei Concussions hattest, aber ist auch nach wie vor, wird es, glaube ich, als Neck Injury, ne? Also als Nackenverletzung gelistet und nicht als, als Concussion. Es kann auch sein, dass er sich irgendeinen Wirbel angeknackst hat. Geht natürlich auch, ne?
Ja, klar, absolut. Das wäre das Schlimmste überhaupt eigentlich.
Ja, denke ich auch. Also je nachdem, zumindest wirkt es am schlimmsten. Ne? Also insofern, ja. Dann ist natürlich die Sache, was ist mit Josh Gordon? Ich glaube, was schon mal ganz gut ist, er hat wohl tatsächlich aus Verletzungsgründen nicht gespielt, nicht weil er das Playbook irgendwie nicht aufgegriffen hätte. Ne?
Das hätte mich auch gewundert, wenn sie in dem Spiel dann ihn dann sonst nicht gebracht hätten. Also wenn er wirklich dann gesagt hätte, ja, er ist noch nicht so ready. Also ich meine, wir haben Chad Ochocinco gesehen, wir hatten einige Experimente auf der Position schon. War es nicht auch Floyd vorletztes Jahr, der irgendwie gekommen ist und dann direkt gespielt hat und direkt irgendwie Tipped Interception verursacht hat und so ein Scheiß? Also
ja, der ist irgendwie in Woche 16 oder so ist er, glaube ich, gekommen. Da wurde er, glaube ich, gecuttet, ist direkt zu den Patriots gekommen und hat in einem Spiel in der Regular Season noch irgendwie ein, zwei Pässe gefangen. Da hat er, glaube ich, auch die Interception gehabt und hatte einen Pass, glaube ich, im Playoffs gefangen, im Wildcard Weekend.
Ich glaube, nee, er hatte dieses gute Spiel gegen Miami, aber da ist er eben auch aufgefallen durch diesen Hit, der Edelman den Weg zum Touchdown bereitet hat. Und dann hat man ihm ja quasi den Ball so oft zugeworfen, dass er dann irgendwann auch im Miami-Spiel den Touchdown erzielt hat. Und dann hat er, glaube ich, in dem Wildcard in den Playoffs dieses Slant durch seine Hände fliegen lassen und die wurde intercepted. Und das war dann auch das Letzte, was man von Floyd gesehen hat, so ungefähr.
Ja. Nee, stimmt, so war das, du hast recht, ja. Ja.
Naja, aber kurz nochmal Frage an dich. Glaubst du, die Patriots würden, könnten, sollten Linebacker-Position ertraden jetzt?
Er hängt so ein bisschen davon ab, ist Hightower wirklich alt und langsam geworden oder laboriert er noch an einer Verletzung rum und könnte nochmal schneller werden wieder?
Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt alt und langsam geworden ist, sondern an die Verletzung ihn einfach noch hindert.
Ja, vielleicht, also wenn er noch besser werden kann, dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass getradet werden muss.
Aber du hast Calvin Neu, okay, ist solide, aber Roberts als dritten Linebacker? Also der ist wirklich für mich der absolute, ja, der kann super gut in die Offensive Line reinstürmen, bis er dann direkt vom Center aufgefangen wird. Der nimmt Anlauf, 10 Yards Anlauf und schafft es nicht, den Center auch nur 3 Zentimeter zu bewegen. Also, naja.
Ja, hast nicht Unrecht. Die Frage ist halt immer noch, was kann man kriegen? Also ich hab eine nette Theorie. Ne? Also es hat wirklich keine Substanz gehabt, dass Dion Buchanan von den Cardinals wohl nicht mehr in den Plänen von Steve Wilks stattfindet, wie es dann so in meinem Fußball immer so heißen würde. Und den finde ich schon sehr interessant. Also ehemalige First-Round-Pick, ich glaube von vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Ne? Also es ist jetzt seine dritte Saison, glaube ich. War so der prototypische Hybrid-Safety-Linebacker quasi, ne? Mhm. Der auch viel in der Box spielt, als aber auch Safety spielen kann. So ein bisschen wie Peppers dann, ne? Jabril Peppers von den Browns, so ein bisschen so aus der Klasse gezogen.
Keanu Neal-mäßig auch.
Genau, ja. Und das wäre halt schon interessant, weil den könnte man wirklich wahrscheinlich relativ günstig bekommen für so vielleicht für einen 5-Runden-Pick. Also ich glaube, der hätte es am letzten Woche irgendwie nur Wochenende nur 5 Snaps oder so gespielt, also wirklich sehr wenig. Da könnte durchaus was sein. Frage ist natürlich, Belichick präferiert ja eher so langsame Spieler und ich weiß nicht, ob er dann Interesse an ihm hätte.
Also ich glaube, Buchanan müsste jetzt auch in seinem Contract Year sein. Oder
echt schon so alt?
Der wurde entweder 13 oder 14 gedraftet.
Echt? Krass. Okay.
Könnte 14 sein. Lass jetzt mal ohne nachzugucken, würde ich sagen. Also dann ist er vielleicht 14 gedraftet worden. Dann ist er
2014, jetzt, ja, hast recht, ja. Tatsächlich.
Also wäre eigentlich optimal, das machen die Patriots ja gerne, jemanden dann zu holen, der spielt eine gute Saison, der wird abgegeben, aber würde auf jeden Fall helfen, fände ich gut. Aber kommen wir doch jetzt mal zum, nachdem wir The Good schnell, relativ langfristig besprochen haben, indem wir eigentlich auch über nichts Gutes gesprochen haben, zum Bad.
Ja.
Hast du nur eine Sache, die dich richtig am meisten dazu verleitet hat, es auf die Bad-Liste zu setzen?
Ich muss gestehen, ich habe das schon wieder so ein bisschen ausgeblendet. Das ist schon wieder so ein bisschen. Ja, ich habe jetzt.
Hast du dir noch nicht Coaches-Film angeguckt, dreimal?
Nee, das habe ich bei dem Spiel habe ich mir das nicht angetan. Also die Woche davor habe ich das noch gemacht, aber diese. Ich muss auch irgendwie auf meine seelische Gesundheit achten.
Ich habe ungefähr 20 Minuten durchgehalten, Coaches-Film.
Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Also viel länger ist das schwierig, ne? Tja, was irgendwas ganz Schlechtes. Fang du doch mal an, ich überlege dann in der Zeit.
Ich finde es traurig, weil ich ihn sehr mag, aber es ist wirklich schlecht, Philip Dorsett. Ich habe mir so viel erwartet von ihm und das Houston Texans-Spiel, gut, wir wissen es jetzt besser einzuordnen. Trotzdem hat er da ja wirklich einiges gezeigt und ich hatte gedacht, yes, er hat jetzt quasi diese eine Saison komplett lernen können in seiner zweiten Saison bei den Patriots, kann er jetzt Vollgas geben und kann Brandon Cooks zumindest größtenteils ersetzen, aber sowohl gegen Jacksonville jetzt auch gegen die Lions war er keine Hilfe, er hatte ich glaube fünf Targets, keine einzige Reception, es war ja auch die keine einzige Reception, genau, und die Interception von Brady war, glaube ich, auch auf ihn und da bin ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also ich will ihn nur nicht abschreiben, aber Dorsett enttäuscht mich jetzt seit 2 Wochen sehr.
Ich finde bei dem gesamten Wide Receiver und auch bei der gesamten Offense, ich finde das noch so ein bisschen schwierig, die so zu beurteilen, weil ich das Gefühl habe, okay, weder Dorsett noch Hogan noch Patterson sind Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver. Das sind alles so Leute, die sich so zwischen Gadget und Nummer 3 bis 2 Receiver eigentlich so tummeln müssten.
Absolut.
Aber sie sind jetzt da und sind halt die Nummer 2 Option. Ne, also die komplett, also ne, sogar Nummer 1 Wide Receiver im Prinzip, aber so als Nummer 2 Passempfänger werden sie gebraucht, nach Gronkowski quasi. Und dafür, das ist halt alles, das ist nicht ihre Rolle. Da wird zu viel von ihnen erwartet.
Naja. Also ich meine, es ist eine wunderschöne Copycat-League. Wir haben das gegen Jacksonville gesehen und jetzt haben wir es gegen Detroit gesehen, dass Detroit eigentlich jedes Mal, es sei denn, Gronk hat einen Ball gefangen, haben sie ihn mindestens gedoppelt. Und wenn sie einen Titan doppeln, hast du außen immer ein 1 gegen 1. Und abgesehen von Darius Slay haben die Lions keine absoluten Top-Cornerbacks. Und da spielt dann auch ein Middle-of-Nowhere-Cornerback gegen Middle-of-Nowhere-Wide-Receiver in Philip Dorsett. Und wenn er sich da nicht durchsetzen kann, dann wird es schwierig. Weil selbst wenn Edelman zurückkommt, selbst wenn Gordon einschlägt, ist das Beste, was Dorsett kriegen kann, ein 1 gegen 1 gegen den zweiten, dritten, vierten Corner des Gegners. Und wenn er sich dagegen nicht durchsetzen kann, das ist dann schon interessant.
Ja, ich hatte für Dorsett ja auch mehr erhofft. Aber im Moment sehe ich das nicht so. Also ich glaube nicht, dass er sich noch großartig wird weiterentwickeln können zu einer wirklichen stabilen Option, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Also das wird halt immer, das sind alles, ich meine, Patterson ist ein Gadget-Player. Ich glaube, das ist, auch wenn irgendwie zwischenzeitlich berichtet wurde, dass Bill ihm gesagt hat, ja, jetzt bist du bei uns, jetzt werden wir dich richtig einsetzen. Alle anderen haben es vorher nicht gemacht. Also wieder so ein typischer hochmutiger Spruch.
Wenn er wirklich so stattgefunden hat, das muss man immer dazu
sagen. Ja, ist die Frage.
Vielleicht hat Ian und Connor sich das auch ausgedacht.
Ist wahrscheinlich.
Nachdem er mit jemandem gesprochen hat, und der hat mal Bill Belichick mal meinen Kopf gesehen.
Jemand aus dem Coaching-Staff, ne? Dann der Ticketabreißer am Parkhäuschen. Oder so, keine Ahnung. Hogan ist halt auch das, was er ist, ne?
Also ja, ich finde, natürlich ist er das, was er ist. Auch
der
für ihn
immer, war immer ein Produkt, Set. Der ja, aber ja gut, bei Dorsett habe ich mir gehofft. Bei Hogan war ich mir immer schon relativ sicher. Der ist halt offen, wenn ihn keiner deckt, ne?
7-Eleven always open. Ich meine, irgendwoher hat er den Spitznamen.
Ja, weil alle irgendwie mit Cooks und mit Gronkowski und mit Edelman beschäftigt waren, dass sie ihn dann halt übersehen haben, ne? Ja, also das halt zur Offense. Und was ich aber explizit auch sagen wollte, ist, wir bewerten die Offense halt die ganze Zeit ohne Edelman. Natürlich ist fraglich, wie kann Edelman überhaupt zurückkommen körperlich und wie viel Unterschied macht er dann? Aber er fehlt, ganz offensichtlich. Absolut. Er fehlt.
Absolut.
Na, also gerade diese Drive-Starter, ich meine, wann haben wir das mal gesehen, dass die Patriots irgendwie zweimal nacheinander three and out gehen zu Beginn eines Spiels und dann auch irgendwie, ich glaube, viermal laufen, ne? Gut, der erste Einlauf davon war ganz gut, da ist Michel, glaube ich, für 5 Yards oder so gelaufen oder für 6 Yards, dann gab es direkt einen Hurry-Up und dann nochmal gelaufen und dann gab es aber nur 1 Yard und dann war es halt irgendwie third and three und dann stehst du da, ne?
Ja, und dann wird Gronk.
Dann hast du halt Jules nicht, ne?
Und ja. Vorbei ist. Klar, Jules bringt das sehr, sehr viel.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es ist verdammt schwierig, weil man muss wirklich gucken, wie kommt er zurück. Und momentan haben die Patriots ja ein Problem, überhaupt zum Third Down zu kommen. Also ich meine, da muss ja schon fast glücklich sein, wenn die irgendwie in 3 und 5, 3 und 6 Regionen kommen. Nichts durchs Laufspiel erreichen. Und die Teams
definitiv,
das auch völlig missachten eigentlich, die Patriots. Und da auch überhaupt keinen Wert drauf legen, sondern einfach sagen, okay, solange Edelman noch nicht da ist und auch Josh Gordon nicht da ist, nehmen wir einfach Gronk aus dem Spiel und das Spiel ist gewonnen. Und so einfach haben sie es jetzt 2 Wochen gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist und das ist halt die traurige Wahrheit, ne? Das kommt halt heraus, wie gut beziehungsweise schlecht die Wide Receiver sind, ohne den deckungsabziehenden Teil, der halt noch im Moment fehlt. Und ja, die Frage ist, was kann mit Gordon passieren? Ich bin da echt extrem optimistisch, aber
ich bin
das
auch
ist, glaube ich, einfach Hoffnung.
Hm? Ich bin auch super optimistisch bei Josh Gordon.
Ja. Das Problem, das ich mit Gordon halt nur sehe, ist, nehmen wir mal an, er schlägt jetzt richtig ein, hat man wegen irgendwie 300-Yard-Spiele oder so mit jeweils einem Touchdown oder so, kannst du dich auf ihn verlassen, ne? Das ist ja nun echt
die
Frage.
Das kannst du auch nicht, wenn er 3 20-Yard-Spiele hat. Also die Frage hast du immer. Keine Ahnung.
Ja, aber der Unterschied ist, wenn du jetzt irgendwie 3 Spiele mit ihm spielst und er ist 3-mal so erfolgreich, fängst du an, dich darauf zu verlassen und bist dann dadurch im Endeffekt noch mehr beschädigt, wenn er dann irgendwie am Ende wegbricht. Ne?
Ja, klar. Aber das wäre sowieso, also ich meine, die Hoffnungen sind schon so riesig jetzt auf Josh Gordon. Selbst wenn er jetzt wegbrechen würde, wäre es schon irgendwie schon wieder so der absolute Schlag ins Kontor. Also ich habe irgendwo heute auch noch was gelesen. Wenn er nur eine Saison hat wie der gute alte Brandon LaFell, wäre das schon großartig.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und
Drive-Starter.
Ja, absolut. Also
lauf 15 Jahre in voller Geschwindigkeit geradeaus, dann denkt der Cornerback, dass du tief gehst und kriegt Angst, weil du so schnell bist und so groß bist und dann machst du einfach, bleibst du stehen und drehst dich um und fängst den Ball.
Ja. So und schön.
Das war doch
Brandon
LaFell.
Ja, okay,
Brandon
LaFell hat, glaube ich, der war guter Route-Runner. Er war nie so schnell, dass irgendjemand gesagt hat, oh Gott, der läuft mir jetzt weg. Sorry. Du wolltest was sagen?
Nee, so richtig dringend eigentlich auch nicht.
The injured haben wir noch nicht.
Ja, im Prinzip, wir haben es angesprochen, ne? Burkett und Bentley, 2IR, Injured Reserve, nicht gut, nicht tragisch, aber geht in die Richtung, ne?
Geht in die Richtung und ich bin ja immer so nervös, weil ich immer auf Marcus Cannon so sehr achte und er taucht jetzt wieder diese Woche im Injury Report auf mit Limited oder Questionable und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, warum er nicht mal komplett gesund sein kann. Der ist so wichtig als der Right Tackle und er ist ein sehr guter Right Tackle und das ist jedes Mal habe ich Angst, diesen Injury Report mir anzugucken, weil ich mir denke, wenn es echt scheiße läuft, steht er auf einmal out oder downgraded oder was auch immer, hat nicht teilgenommen am Training. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Das ist interessant. Mich interessiert das in der Regel immer relativ wenig, was in diesem Injury Report steht, weil das für mich gerade von Belichick immer so als willkürlich betrachtet wird, was er da immer hinschreibt.
Nein, aber er hat sich natürlich auch den Regeln der NFL und NFLPA zu beugen und deshalb muss er das angeben. Also
Zumindest ja, ich hatte auch das Gefühl, dass vor 2 Jahren hat da so ein Wechsel stattgefunden.
Ja,
da gab ja mal so eine Zeit, da hat er jeden Spieler da draufgepackt, ne?
Ja, vor allen Dingen, und da war es ja auch jeden Tag irgendwie Brady, irgendwie limited. Und da hast du immer gedacht, was hat er denn? Dabei hat er wahrscheinlich einfach nur die Banane ganz gegessen und war dann irgendwie
entdeckt. Dann hätte er dann wäre er beim Training nicht dabei gewesen.
Auf IR gelandet.
Nee, aber es gab, glaube ich, wirklich mal eine Saison, wo Brady vor jedem Spiel als questionable mit einer Schulterverletzung oder so war, aber er hat halt kein Spiel gefehlt. Ne? Und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass questionable 50-50 sein muss und die Zahlen müssen am Ende der Saison auch irgendwie einigermaßen zusammenpassen. Ich glaube, das wurde geändert dabei.
Genau.
Aber ja, klar, Cannon ist für mich aber nicht der Hauptfokus, muss ich sagen. Also, das ist nicht unwichtig, Offensive Line definitiv nicht, auch fürs Laufspiel. Teilweise waren auch einfach die Löcher für Michel dann nicht so richtig am Start, was auch ein bisschen verwunderlich ist. Also das hätte ich jetzt auch im Vorfeld nicht so erwartet.
Ja, Shaq Mason hat auch schlecht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von dem, hat den neuen Vertrag bekommen, ist einer der besten Guards in der Liga. Der hat teilweise echt sehr, sehr schlecht ausgesehen, gerade im Laufspiel. Und das ist ja eigentlich seine große Stärke.
Ja.
War ich auch sehr, sehr überrascht.
Fat and happy oder was meinst du?
Wie?
Kennst du nicht den Ausdruck, wenn sobald man seinen Vertrag bekommen hat, dann wird
Ach
man
so,
happy?
Nee. Das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Aber naja.
War auch mehr als Scherz gedacht. Nee, das kann ich mir bei ihm auch nicht vorstellen. Also das ist bei den Patriots sowieso eher selten der Fall. Ne? Also ich glaube, der letzte prominentere Fall, den wir da hatten, war Branch im letzten Jahr. Ne? Der vor 2 Jahren ja sehr gut gespielt hatte. Dann hat er einen Vertrag bekommen und dann wirkt es irgendwie so, als wenn er nicht mehr so viel Bock hatte. Das ist auch was ihm immer so ein bisschen angehaftet war, aber das ist so eine Charaktersache, da legt Belichick immer viel Wert drauf. Ne?
Ja.
Injured, Burkhead, Cannon, Flowers, wahrscheinlich wieder dabei. Also es ist auch häufig so, der hat gestern mit den Medien gesprochen und wenn Patriot-Spieler mit den Medien reden, ist es, glaube ich, in 95% der Fälle so, dass sie dann auch spielen. Also da kann man schon fast von ausgehen. Gordon hat, glaube ich, immer noch nicht mit der Presse geredet, oder? Hast du mal was von dem gesehen?
Nee, bisher noch nicht.
Ich hätte eigentlich gedacht, er müsste eigentlich mittlerweile schon mal mit der Presse geredet haben. Aber,
obwohl, doch, hat er. Okay. Hat er.
Hat er? Mhm. Okay. Dann ist mir das durch die Finger geglitten. Bad haben wir jetzt auch nicht so ausführlich gemacht, den Teil von dem Spiel. Aber
ja, aber wir haben in die halbe Stunde davor schon drüber gesprochen.
Das stimmt. Übrigens, Matthew spielt für die Eagles, ne? Also,
ja, spielt gar nicht schlecht für die Eagles. Also zumindest sieht er jetzt nicht krank aus oder verletzt oder ähnliches. Also hat das gut gemacht. Und Jabal Sheard hat auch sehr, sehr gut gespielt für die Colts. Einer der, den man jetzt sehr gut auch wieder bei den Patriots gebrauchen könnte. Es ist einfach jedes Jahr das Gleiche. Die Patriots holen irgendeinen Veteran, der zum Beispiel Claiborne jetzt, der irgendwo dann mal ein bisschen in die Jahre gekommen ist und nochmal ein okayes Jahr hatte und dann holt man ihn. Das ist die große Hoffnung auf der Pass-Rush-Position und taucht völlig ab.
Ja, ich war die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch, was das betraf, weil ich
Warst du nicht mega hyped, nachdem er 6-6 gegen die Dallas Cowboys geholt hat?
Das war eben genau der Grund, warum ich da vorsichtig war, weil ich mir gedacht habe, so, ja, okay, so ein Journeyman ist vielleicht zu hart, aber so ein Veteran, Defensive End, solide, ja, aber solide reicht halt dann auch vielleicht nicht bei so einer schwachen Pass-Rush-Situation, die wir im letzten Jahr hatten. So, das war immer so die Sorge, die ich hatte, dann zumindest im Hinterkopf. Und jetzt wird er ja eigentlich hauptsächlich in obvious Passing Downs nur noch eingesetzt, ne? Gar nicht gegen den Lauf oder nur sehr wenig. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was Bill Belichick gerne macht, ne? Nee. Zumindest, ja, in der Vergangenheit. Aber naja. Lass uns doch mal so ein bisschen rüber den Fokus schieben und kann ich dich direkt mal fragen.
Ja.
Ist es, wenn die Patriots gegen die Dolphins an diesem Wochenende verlieren, ist die Saison dann vorbei?
Du meinst jetzt die komplette Saison vorbei? Also alles, können wir alles abschreiben?
Sind die Playoffs dann quasi so aus der Reichweite?
Ja, nein, würde ich nicht sagen. Also die Patriots wären dann 1-3, die Dolphins 4-0, was extrem wäre. Man könnte sich, glaube ich, davon kann man deutlich in Frage stellen, ob die Patriots dann es schaffen würden, in die Playoffs zu reiten mit dem gewohnten First-Round-Bye. Das kann man dann, glaube ich, abschreiben. Es sei denn, sie gewinnen danach alles durchgehend und die anderen Teams setzen aus. Aber ich glaube, eine Niederlage würde schon nicht ein Playoff Gefahr bedeuten, aber es würde schon auf jeden Fall ein Problem darstellen, was das Seeding angeht und besonders auch, was die Division angeht. Denn selbst wenn man davon ausgehen muss oder kann, dass die Dolphins das auch nicht über den gesamten Zeitraum halten können, es ist ja auch nicht so, dass die Patriots jetzt unbedingt das versprühen, dass man sagt, sie werden eben dann ab Woche 4 alles in Grund und Boden spielen. Weil sie haben einfach verdammt schwere Gegner noch. Sie spielen gegen die NFC North und ja, das sind einfach Sachen, da muss man schon überlegen, wie das dann aussehen könnte.
Wobei ich sagen muss, dass die AFC North, also zumindest die verbleibenden, die
NFC, Bears sorry.
Und, dass die Vikings, Bears und Packers mir zum jetzigen Zeitpunkt weniger Sorgen bereiten, als sie es zu Beginn der Saison getan haben.
Das ist korrekt, ja. Aber wenn davon ausgeht.
Aber die Patriots bereiten mir auch insgesamt mehr Sorgen. Also insofern.
Das ist ein Punkt. Außerdem keine Ahnung, Aaron Rodgers, auch wenn er jetzt nicht ganz gesund ist und vielleicht spielt er sich auch noch komplett verletzt, aber selbst wenn er absolut, sagen wir mal, 80% ist, dann nimmt er die Defense halt sowas von auseinander von den Patriots, wenn sie sich bis dahin nicht extrem gesteigert haben oder wenn die Patriots es nicht mal schaffen, mal mit einer Führung zu spielen, weil das hilft der Defense ja auch mal, wenn sie mal einmal wenigstens mit einer Führung spielen würden. Also ich sehe das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, das sie nicht verlieren dürfen, zu Hause vor allen Dingen gegen ein 3-0 Miami, und ich glaube auch nicht, dass sie es verlieren.
Ja, also es gibt ja dann immer den Ausdruck must win, ne? Also must win würde ich es vielleicht noch nicht nennen, aber so nah, wie man an einem must win sein kann, ohne dass man ein must win Game hat, so würde ich es, glaube ich, nennen.
Das hast du schön gesagt. Darf ich dich anmelden bei Fox?
Gerne, gerne. Ich muss dann, glaube ich, nur noch die Haare schwarz färben. Ich habe das Gefühl, dass alle,
und ein bisschen alle lauter
Moderatoren
und
haben schwarze
sprechen.
Haare. Ja. Alle Moderatoren haben immer schwarze Haare und sind natürlich prädominant weiß. Und alle Frauen sind blond und weiß. So ist irgendwie, das ist immer so das Pairing bei den Fox-Anchor-Personen.
Und sie schreien sich gerne an.
Ja, das stimmt. Ja, du wolltest noch
was
sagen.
Was glaubst du, wie wird Danny Amendola spielen? Danny Amendola, der jetzt bei den Dolphins ist, natürlich auf beiden Seiten viel Hype drum. Jetzt ist er zurück, spielt gegen die Patriots aus der Slot heraus. Glaubst du, A, wie werden die Patriots versuchen, ihn zu handeln? Und B, was glaubst du, gib mal Stats ab für Danny Amendola gegen die Pats.
Puh. Ich weiß nicht, ob die Patriots versuchen, ihn speziell zu handeln, weil ich glaube, die haben schon insgesamt genug Probleme. Ich weiß nicht, ob man da noch einen extra Fokus drauf legen kann. Hat jetzt bis jetzt auch nicht so massive Zahlen, ne? Also jetzt hat 100 Yards hat er, glaube ich, insgesamt bis jetzt gefangen, ne?
Ja. Aber wäre er prädestiniert für ein Breakout-Game?
Ja, also ich habe mir so ein bisschen die Dolphins Offense angeschaut, und das ist, wenn ich sie beschreiben würde, würde ich nicht unbedingt das Wort Konstanz benutzen, ne? Also so Gadget-Plays, zumindest eher so kuriosere Sachen, nicht so ganz so Standard-Dinger, und das ist ja nicht unbedingt die Stabilität von Amendola. Amendola, zumindest was er bei den Patriots geliefert hat, war ja eher so fast halt so ein Edelman-Style, ne? Mhm. Und ich...
Ja, sag doch mal ein paar Stats, Christian.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht,
ich werde dich schon nicht drauf fest...
6 Catches für 37 Yards?
Ah, so schlecht.
Ja.
Also ich glaube, was die Miami Dolphins Offensive auch, du hast absolut recht, das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so die Ultra-Konstanz, aber was sie mitbringen und was die Patriots extrem, glaube ich, vor Probleme stellen wird.
Geschwindigkeit.
Ist A, die Geschwindigkeit auf vielen Positionen, und B, einfach auch die zumindest die Kreativität, diese Geschwindigkeit auch auszunutzen. Also sei es irgendwie diese Gadget-Plays, die du angesprochen hast, diese kurzen Handoffs, diese Jet-Sweeps. Die Patriots sind unglaublich schlecht gegen die Screen-Pässe. Die Patriots sind traditionell auch nicht gut gegen eine Moving Pocket, gegen jemanden, Tannehill, der jetzt natürlich auch ein Selbstvertrauen hat, und mit diesem Selbstvertrauen auch spielen wird. Also die Patriots hatten schon immer Probleme, wenn du so einen klassischen Misdirection Play-Action-Spielzug hast und dann eben der Quarterback rausrollt aus der Pocket, hat er dann gegen die Patriots in der Regel so gefühlt 22 Sekunden Zeit, um sich den Receiver auszusuchen, der dann irgendwie 30 Yards später den Ball fängt. Also das sind, glaube ich, Probleme für die Patriots. Und ich glaube, da kann jemand wie Danny Amendola aus der Slot heraus relativ viel machen, weil ich sehe gerade nicht, wer ihn decken soll. J-Mac vielleicht? Oder gibt es vielleicht, vertrauen Sie das einem der verbliebenen Linebacker an? Mit Safety Help?
Ich weiß es nicht. Also es ist, ich meine, das Wide Receiver Core beziehungsweise das Passempfänger Core von Miami ist insgesamt ganz gut. Ne? Also ich war immer schon ein Fan von Kenny Stills. Ja. Fand, dass er immer so ein bisschen unterbewertet wurde insgesamt. Also auch schon damals bei New Orleans, das hat er mir irgendwie sehr gut gefallen. Und jetzt bei Miami, gut, da waren es natürlich auch schwierige Jahre. Die 2 oder 3 ist er jetzt, glaube ich, da. Ja. Devonta Parker ist jetzt gerade, ich glaube, letztes Spiel hat er ein bisschen gespielt, ne? Das ist das erste, sein erstes Spiel gewesen. Von ihm wurde ja quasi so erwartet, dass er dann Jarvis Landry so ein bisschen abnimmt, die Rolle, die er da quasi hinterlassen hat, das Loch füllt. Und Albert Wilson, von dem habe ich auch immer relativ viel erwartet, halt auch wegen seiner Schnelligkeit, ne? Also, das, ich glaube, das wird die sind schon in der Lage, die Defense zu schreddern, ne?
Ich habe Parker übrigens ins Fantasy-Lineup gepackt gegen die Patriots diese Woche.
Sehr gut.
Absolut favorable Matchup.
Das denke ich auch. Also wenn man Fantasy spielt und noch irgendwie was vom Wire holen will, vielleicht AJ Derby, aber ich glaube, der war verletzt diese Woche. Also der könnte noch frei sein. Naja, mal gucken. Es wird nicht einfach. Also na.
Ja. Was glaubst du, wie viel Playing Time wird Josh Gordon sehen, wenn er spielt? Wovon ich jetzt mal stark ausgehe, / hoffe, / sehen muss.
Also ich glaube, wenn er spielt, ach, das ist nicht so einfach. Es ist wirklich schwer zu sagen, wie gut er das Playbook schon drin hat, ne? Ob er wirklich 80% der Plays mitlaufen kann oder ob er nur 40% der Plays mitlaufen kann. Ne? Aber ich würde schon davon ausgehen, dass er die, ich glaube, 70% der Snaps, dass er die spielen wird.
Meinst du doch
also,
so
viel? Ja, das ist notwendig. Also es ist nicht so eine Luxusfrage zu fragen, ob er eine perfekte Verbindung schon hat mit Tom Brady, ob er die schon aufgebaut hat, sondern ich glaube, es ist nicht so schwer, besser zu spielen als Dossett und Hogan.
Ja, gut.
Und Patterson ist, schon gar nicht.
Ja, genau, das ist korrekt, ja.
Also, das ist halt wirklich, also was Wide Receiver angeht, sind wir jetzt in diesem Spiel wirklich in einem absoluten Panikmodus drin.
Ja, absolut. Naja, aber dann haben wir nur noch ein Spiel und dann ist Julian Edelman zurück und dann werden wir sehen, wie gut er drauf ist nach seiner Knieverletzung, weil offensichtlich bei Hightower ist er nicht so gut verheilt. Obwohl, nee, der hatte keine Knie, der hatte
Achilles, Brustmuskel.
Ne? Oder Brustmuskel, genau, ja, stimmt.
Pektorial,
ja.
Ja, das ist, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie, es wird gerade so ein bisschen an meinem Fundament des Glaubens gerüttelt.
Oh, okay, das hört sich aber da doch schon ein bisschen Panikmodus an, Fundament des Glaubens.
Nee, es wird gerüttelt. Es sind noch keine Ritze drin.
Okay, machen wir jetzt Bold Predictions, Christian, wo wir schon mal dabei sind. Dein Ausgang fürs Spiel, was sagst du? Wie geht's aus?
Dolphins 24.
Ja. 24, okay.
Ja, Dolphins 24, Patriots 31.
Ich sag 28-24.
Dolphins gewinnen, oder was?
Nee, die Patriots gewinnen 28-24. 24-28 steht es dann auf dem Scoreboard.
Also beide 24 und ich gebe den Patriots noch ein Field Goal mehr.
Ja, ich nicht, weil ich glaube, Gostkowski verschießt.
Knock on wood.
Ja, achso, okay, ich dachte.
Ja, ist schwer zu sagen. Aber ja, das ist, aber wir sind beide noch optimistisch, ne?
Absolut, ja, muss man ja auch sein.
Gedrungen optimistisch.
Zu Hause, ich meine, sie spielen zu Hause, was will, ja. Besser
ja,
kann in der momentanen Situation nicht aussehen.
Ja, und dann ist so ein bisschen die Frage, worüber ich noch so ein bisschen reden wollte, ist, wollen wir ein bisschen an Belichick rummakeln?
Eigentlich nicht. Ich würde das unterschreiben, was du ja auch heute gesagt hast, in Bill we trust. Ich vertraue ihm absolut. Ich Bin aber auch aus dem Lager so ein bisschen, dass Bill, der GM, es manchmal ein bisschen zu wild treibt und sich selber als Coach dann ein Beinchen stellt. Ich glaube aber, dass er, was den konstanten Erfolg angeht, einfach so stark ist, dass ich ihn nicht kritisieren kann. War das jetzt nicht das, was du erwartet hast, oder?
Nee, doch. Also ich finde das schon relativ zutreffend. Also ich finde, das kann man schon so sehen, denn ja, ich meine, du kannst nicht jemanden kritisieren, der so erfolgreich ist, da hast du schon vollkommen recht, aber ich finde schon, dass es auch gerechtfertigt ist, sich den Draft anzuschauen, ne? Der jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und natürlich sind im Prinzip von den zwei fehlenden First-Round-Picks aus der Vergangenheit aus 16 und 17 ist einer jetzt quasi extra in diesem Jahr mit drin, quasi der für Cooks gekommen ist, und einer Deflategate, dafür kann Belichick nichts. Aber ich meine, guck dir den 2016er Draft an. Cyrus Jones, okay. Joe Tooney, naja, okay. So neutral, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht neutral bis gut. Jacoby Brissett hat immerhin noch, ich weiß gar nicht, was hat er für einen Pick eingebracht? Und halt Dorsett, ne?
Genau.
Und noch ein Pick, glaube ich, aber ein tieferer, glaube ich.
Ja.
Dann Vincent Valentine ist mittlerweile weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Malcolm Mitchell ist verletzt. Kamu Guga-Hill ist bei den Saints, glaube ich, ne?
Da bin ich jetzt überfragt.
Ich glaube, der ist bei den Saints gelandet. Den
ich hätte jetzt gesagt, bei den gerne. Eagles, aber...
Vielleicht war er bei den Saints und ist jetzt bei den Eagles. Ja. Ist auch egal. Dann haben wir noch Alan Roberts, mit dem wir alle nicht so wirklich zufrieden sind. Ted Karras, Backup Offensive Lineman, und Devin Lewison, der ja auch immer mal wieder da ist, mal wieder weg ist. Ne? Das ist halt der Draft von 2016. Also dann 2017 vier Picks, Rivers, Garcia, Dietrich Rice und Connor McDermott. Zwei sind, glaube ich, schon generell nicht mehr im Football spielen. Und ja gut, Rice liefert halt ab, ne? Aber auch nicht so richtig viel, dass man denken würde, das wäre eine ganze Draft-Klasse. Ne?
Ja.
Und dieses Jahr haben wir natürlich viel gepickt, aber Isaiah Wynn und Duke Dawson auf IR, Bentley mittlerweile auch, Christian Sam nicht mehr da, Braxton Berrios auch auf IR.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch das große Pech dieses Jahr. Also ich bin immer noch zufrieden eigentlich mit dem Draft, aber man hat einfach extrem viel Pech gehabt. Ich meine, Isaiah Wynn, wenn wir ihn noch hätten, wäre unglaublich gut, ihn mit reinzunehmen in die O-Line, da eben auch die Möglichkeit zu haben, zu tauschen. Ich glaube, ist mit Sicherheit ein großer Konkurrent für die Left Guard Position, wo ich ihn, glaube ich, sehr, sehr stark sehe.
Ich glaube, er wird tatsächlich mehr als Tackle gesehen.
Ja, ich glaube auch, dass er mehr als Tackle gesehen wird, aber hätten wir ihn jetzt quasi, sagen wir mal, gesund und müsste sich entscheiden, spielt er für Trent Brown oder versuchen wir ihn für Tooney einzusetzen. Ich mag Tooney, er ist, glaube ich,
eher dann, dass er dann als Ersatz für Waddle, also für den Fall, dass Cannon wegbricht, ne? Und,
klar, das sowieso.
Ja, okay.
Aber halt generell, um da quasi Matchup zu kreieren, beziehungsweise ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Michel ist, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass er ein guter Pick war, und Duke Dawson ist halt einfach auch leider verletzt, und ich glaube, dass das gute Spieler sind, aber halt einfach ein Problem ist, dass sie verletzt sind. Man könnte dann eher die Frage stellen, macht man irgendwas falsch, dass sich die Leute so schnell immer verletzen? Ist das Training vielleicht zu hart? Ich meine, alle lamentieren seitdem Matt Patricia bei Detroit ist, dass die Trainings so hart sind, die er mitgebracht hat aus New England, und viel zu lang und viel zu... Vielleicht ist das für manche Rookies die Umstellung einfach zu groß. Sie leiden so ein bisschen drunter. Könnte auch sein.
Da bin ich, glaube ich, noch nicht bereit für das zu denken. Also, es könnte sein, aber ich glaube es eher nicht. Ich meine, Isaiah Wynn hat sich in seinem ersten Play oder in seinem zweiten Snap, glaube ich, die Achillessehne gerissen. Ne? Das hat eigentlich relativ wenig mit Training zu tun. Also schon irgendwie, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie ein falsches Training für Ursache sein kann. Das ist eher so eine Random-Geschichte. Und ganz ehrlich, Braxton Berrios, Christian Sam und Ryan Izzo, das sind für mich so Injured Reserve-Geschichten. Der hat einen Schnupfen und ja, so richtig viel wird er dieses Jahr nicht beitragen können, packen wir ihn auf Injured Reserve. Ne? Ich glaube nicht, dass die so richtig verletzt
sind. Bei denen auf jeden Fall. Also da gehe ich mit.
Ja, aber halt was man definitiv sagen kann, ist mit Dominic Easley. Ne? Da war ja der Versuch von Bill Belichick in 2014, so diesen mobileren Defensive Tackle zu draften, so dieses neuere, schnellere quasi, so auf den Trend mit einzugehen, aber das war halt ein massiver Griff ins Klo, ne? Der war halt einfach ja, nicht mehr so, war schon fast Sportinvalide, hatte man das Gefühl, ne?
Ja, der hat es ja dann auch nicht mehr bei anderen Teams geschafft. War ja auch nochmal St. Louis Schrägstrich bei den Rams.
Genau,
auch da.
Ist er nicht sogar noch da?
Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja,
ich habe schon lange nichts mehr gesehen,
ja,
nichts mehr gehört von ihm. Also, ja, das war auf jeden Fall nicht gut. Man kann ja auch stundenlang über die Receiver sprechen, die Bill Belichick gedraftet hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Da kommst du ja noch schlechter bei weg. Dann die Cornerbacks, die gedraftet wurden. Also da gibt es viel Probleme. Nichtsdestotrotz schafft er es halt trotzdem dann noch, mit dem Team, was er hat, einfach konstanten Erfolg zu bringen. Und von daher bin ich absolut noch im Vertrauensmodus.
Was ja, definitiv.
Angeht.
Ja. Ich meine, das ist ja so eine typische Boston Talk, Sports Talk Radio Geschichte, ne? So, ja, ich liebe Bill den Coach, aber ich hasse Bill den GM. Das ist ja echt so ein ganz normales Narrativum wohl in, also gibt es das ein Narrativum?
Narrativ.
ein ganz normaler Narrativ in Boston. Dass viele dort unzufrieden sind mit Belichick als GM, verständlich, denn es ist jetzt nicht so, dass er so großartig viele Stars in meinem Team hat. Abgesehen hat natürlich von Tom Brady und Gronk, ne? Und das sind ja das, was die Fans meistens wollen. Aber ich finde, wenn man sich den Draft nüchtern anschaut, so im Moment scheint es halt nicht so gut zu funktionieren, ne? Und
ja, das stimmt wohl. Das ist richtig.
Und auch denn die Frage, was ist mit Matthews, ne? Der jetzt bei den Eagles spielt.
Also, ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus. Er war da zu dem Zeitpunkt nicht bei 100%. Die Patriots haben auch nicht so offensichtlich viel von ihm gehalten. Man hat sich vielleicht mehr versprochen. Und dann war es, glaube ich, eher so ein Move, okay, wir brauchen das jetzt nicht. Also vielleicht kommt er zurück. Also er spielt jetzt bei den Eagles, hat jetzt das letzte Spiel gemacht. Hat da jetzt auch nicht extrem viel Spielzeit gesehen, aber hat Spielzeit gesehen, hat ein paar ganz gute Aktionen gehabt, wo man sagen kann, okay, der sah jetzt auf jeden Fall relativ fit aus. Aber es kann halt auch immer sein, dass die Patriots einfach gesagt haben, er passt einfach nicht oder es geht einfach nicht. Und in der Offseason hatten sie, glaube ich, einfach auch noch so das Gefühl, wir haben noch den Luxus, den können wir uns noch leisten, jetzt quasi ihn abzugeben.
Ja, beziehungsweise das Interesse an ihm war ja auch einfach überhaupt nicht hoch, ne? Ich glaube, der wurde erst relativ spät in der Free Agency gesigned und ja auch für ein Apple und ein Ei. Also die Liga hatte ja insgesamt nicht ein großes Interesse an ihm gehabt. Deswegen, ja. Ja, okay. Aber eine Sache möchte ich noch zum Abschluss des Pods, weil wir ja so langsam so auch Richtung Ende gehen, noch mit dir besprechen.
Gerne.
Gronk hat sich jetzt geäußert, dass diese Trade-Geschichte wohl faktisch so stimmte. Das wurde ja berichtet, war das kurz vorm Draft, als das berichtet wurde? Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt sollte sich der Trade abspielen.
Ja.
Und die Lions.
Das war doch noch der Tag, an dem ich irgendwas bei Twitter gesehen habe, hier könnt gleich, in New England könnte es gleich explodieren. Ach, ja. Es geht um einen ganz, ganz großen Namen und ich dir noch geschrieben habe, Gronk oder Brady. Und dann am Ende ist es doch nichts bei rumgekommen. Genau das war der Zeitpunkt.
Ach, ja, stimmt, hast recht, ja. Ja, und das ist ja nicht passiert, weil Gronk sich ja nun zu Brady bekannt hat, beziehungsweise seine Spielkarriere an Brady's quasi gekoppelt hat, zumindest für dieses Jahr. Was ich ganz interessant finde, ist ja gleichzeitig so, dass das Gerücht umgegangen, dass die Patriots hochtraden wollen für einen Quarterback. Das wurde ja auch irgendwo lanciert, ich weiß es nicht. Und mit dieser Geschichte zusammen habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass das der Plan von Bill Belichick war. Du hättest den Pick 20, glaube ich, von den Lions gehabt. Dann hattest du noch Pick 21 oder 23, den du für Win benutzt hast. Und dann halt Pick 31, dein eigentlicher Pick. Und aus den drei First-Round-Picks hättest du mit Sicherheit ein gutes Paket schnüren können, um in die Top 10 hochzusteigen.
Absolut. Ich glaube, die ganzen Stories, die gewoben wurden in der Offseason um das schlimme Verhältnis, sehe ich so nicht. Aber ich sehe, glaube ich, den realistischen Ansatz von Bill Belichick, der nicht happy war mit der Garoppolo-Situation. Und der halt einfach sich gedacht hat, okay, ich habe noch nicht vor, nächstes Jahr zu in Ruhestand zu gehen und auch nicht übernächstes Jahr und vielleicht auch noch nicht in 3 Jahren, sondern ich möchte weitermachen. Ich möchte, er ist ja auch sein großer Traum, das sagen auch ihm auch viele nur nach, dass er quasi seinem Sohn, der übrigens auch einen super guten Job als Safeties-Coach macht, das Team übergeben möchte. Und ja, was du sagst, macht absolut Sinn. Also andererseits, auf der anderen Seite könnte ich mir sonst nicht vorstellen, warum er Gronk traden sollte, weil er hat den besten Tight End, wenn fit in der Liga. Einer, der extrem, extrem bedeutsam ist, der wichtigste Spieler neben Tom Brady in der Offense. Wenn du ihn wegtradest, dann nur, um quasi den Umbruch einzuläuten und zu sagen, ich hole mir einen Rookie-Quarterback, mit dem ich dann quasi das Team neu aufbaue, in einem bestehenden guten System hochziehe, ähnlich wie Garoppolo, um dann eben in ein, zwei, drei Jahren komplett auf ihn zu setzen.
Aber ich glaubst du nicht, dass Brady dann nicht on the spot retired wäre?
Das weiß ich nicht.
Also du hast drei First-Round-Picks, du gibst Cooks ab,
ja.
Du gibst Gronk ab.
Ja, Amendola.
Und Amendola geht auch noch weg. Du hast quasi de facto ja noch schlechtere Offense, als du sie jetzt hättest, weil du noch nicht mal Sony Michel dabei hast und alle anderen Running Backs verletzt wären. Also okay, hätte, wäre und so weiter. Und draftest dann hoch einen Quarterback. Also ich weiß nicht, ob Brady dann nicht retired wäre oder sich vielleicht hätte traden lassen. Gut, das wäre dann ein totaler Umbruch gewesen.
Das wäre der totale Umbruch gewesen. Ich glaube,
das wäre ein Spektakel gewesen.
Das wäre ein Spektakel gewesen. Das wäre interessant. Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass Brady dann gesagt hätte, okay, das war's für mich, ciao.
Ja.
Dann hätte
ich glaube nicht, dass er für die Patriots weitergespielt hätte unter den Vorzeichen. Also ich glaube, der wäre richtig angepisst gewesen.
Angepisst auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er einerseits sagt, okay, ciao, das war's für mich, weil dann kann er immer sagen, ich wurde quasi vom bösen Bill Belichick rausgemobbt. Auf der anderen Seite hätte das vielleicht auch seine Competitive Juices, wie man ja immer so schön über ihn sagt, noch mehr angestachelt, um zu sagen, ich zeig's ihm jetzt noch mehr, weil der Rookie-Quarterback wird mich nicht ausstechen können, solange ich hier spiele, weil ich einfach der beste Quarterback bin. Das heißt, ich spiele weiter und zeige einfach allen, dass ich trotzdem weiterhin gewinnen kann. Könnte natürlich auch sein, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlicher ja, ist es sein. Natürlich, dass er sagt so, okay,
tradet mich zu San Francisco. Dann sitzt er bei San Francisco und nochmal wieder vor Garoppolo. Das wäre lustig gewesen.
Ja, oder tradet mich nach, keine Ahnung, nach,
Denver.
Nee.
Denver wäre ein guter Spot. So spontan.
Jacksonville wäre ein guter Spot.
Ja, das, klar. Ich
mein, aber da will keiner hin.
Doch, da will jeder hin. Nur wollen die keinen haben.
Ja. Und genau, und dann zieht Jacksonville im nächsten Jahr, nachdem sie Brady einen neuen Vertrag gegeben haben, nach London.
Ah ja, das wäre gut. Übrigens, unsere neue Homepage können wir auch nochmal ansprechen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, jetzt wo du gerade London sagst. Wir haben eine neue Homepage, https://www.footballanalysts.de. Ist ganz schön geworden. Da werden wir auch sehr regelmäßig versuchen, auch ein bisschen was zu schreiben, sei es jetzt irgendwie so eine Wochenzusammenfassung oder mal so ein paar Möchtegern-Investigativ-Artikel,
hey.
Wo wir so ein bisschen unsere Meinung formulieren und Beobachtungen zusammenfassen. Und da habe ich nämlich was dazu geschrieben, ob die Jacksonville Jaguars denn nicht bald in London spielen werden, denn da gab es wieder eine kleine Entwicklung, wo das Thema mal wieder aufgekommen ist und das war sehr interessant und ich muss sagen, ich gehe mittlerweile davon aus.
Ja, warum nicht mit Brady?
Ja, wäre sehr schön gewesen. Dann wäre nah gewesen. Aber irgendwie auch komisch. Ja, doch, du kannst die Musik mal so langsam anschmeißen. Ich mache dann so das Outro und erwähne dann noch so den Standardkram, dass ihr uns sehr, sehr gerne bei iTunes bewerten dürft. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen und ein paar nette Worte drunter zu lassen. Uns natürlich auf unserer Homepage besucht und jetzt ist wieder bei Oscar Verleihung. Die Musik wird immer lauter und ich muss aufhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.